Hinweis: In dieser Episode geht es unter anderem um Suizidgedanken und den Umgang damit. Betroffene oder Menschen, die das potenziell belastet, sollten diese Folge besser nicht hören. Wenn Sie sich in einer akuten Krise befinden, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3x1 0 3x2.
Also zum Beispiel eine Wiedergeburt als Tier ist ja auch schwer. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht erinnert. Wenn man sich nicht erinnert, dann hat es ja eigentlich auch nicht wirklich einen bestimmten Wert. Außerdem, ich meine, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, aber stell dir mal vor, ich käme das nächste Mal als Giraffe zur Welt. Ich käme ja schon mit der Länge gar nicht zurecht.
Wenn man jetzt auf die Religionen abzielen wollte, glauben die Menschen, weil sie den Tod fürchten? Oder fürchten die Menschen den Tod, weil sie glauben?
Die Endlichkeit, das will ich jetzt mal sagen, macht ja auch Sinn.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Gregor Gysi. Ich begrüße Sie bei unserem Podcast, wie ich es immer nenne, Gysi gegen Gutenberg. Wir sind einander zugeschaltet. Er sitzt in den USA, ist stark übermüdet, weil es bei ihm erst so 5 Uhr ist. Ich sitze zu einer normalen Nachmittagszeit in Deutschland, habe es diesbezüglich etwas besser. Und jetzt werde ich mal den etwas müden KT fragen, was hast du denn Besonderes erlebt, also bevor du eingeschlafen bist?
Ja, die tollsten Sachen erlebe ich immer, wenn ich schlafe. Nein, ich habe letzte Woche oder vor kurzem etwas erlebt in Deutschland an einer Garderobe eines Konzerthauses. Und Garderoben sind ja oft, wenn man so will, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, nicht immer nur ein schönes Spiegelbild. Ich stand da neben einem sehr bekannten ehemaligen Fußballer, einem Nationalspieler, der sich tatsächlich an dem Abend Schostakowitsch angehört hatte. Und als wir dort anstanden, hat sich plötzlich sehr rüde ein Mann an uns vorbeigeschoben und mit den Worten so, lass es mich nochmal durch, ich muss nochmal zu meinem Mantel. Dann hat sehr lustig von hinten einer gerufen, vielleicht will aber der Mantel nicht mehr zu Ihnen. Das hat aber nichts geholfen. Es hat ja nichts geholfen, der ist vor, hat seine Marke nochmal auf den Tresen gepfeffert und dann auch noch die Garderobenfrau angeherrscht. So nach dem Motto, jetzt holen Sie mir nochmal die Jacke und das auch zügig, Sie hören doch auch schon den Gong. Hat aber nicht damit gerechnet, es mit einer sehr resoluten bayerischen Garderobendame zu tun zu haben, die nur gesagt hat, jetzt reißen Sie einer zusammen, sonst gibt's gleich an einer ganz anderen Stelle den Gong. Das hat ihn allerdings überhaupt nicht berührt gehabt. Er hat sein Handy aus der Tasche gezogen, was die aus der Jacke, die sie ihm geholt hatte. Hat kein Danke gesagt, kein Trinkgeld gegeben, gar nichts. Dann hat er sich umgedreht und erkannte diesen Fußballspieler, mich nicht, allerdings diesen Fußballspieler. Und auf einmal ist seine Stimme zuckersüß geworden und dann hat er gefragt, ach Mensch, könnten wir nicht vielleicht ein Foto machen, ein Selfie? Das ist doch bei Weitem angenehmer als diese unhöfliche Behandlung bei den Mänteln. Und was machen Sie eigentlich bei diesem klassischen Konzert? Ist doch gar nicht Ihr Beritt, das hat er den tatsächlich gefragt. Daraufhin hat der Fußballer einen Gesichtsausdruck gehabt, der, sagen wir mal, nicht auf dem Selfie jetzt nicht mehr sehr teilenswert war. Daraufhin hat der Mann nochmal gefragt, ob er nicht noch ein Foto machen könnte, weil er so grimmig geschaut hätte. Und hat der Fußballer nur gesagt, nee, sicher nicht. Und hat ihn gefragt, sagen Sie mal, waren Sie schon mal im Stadion? Der gesagt, der andere natürlich. Meinte er nur, ja, ist aber irgendwie auch nicht Ihr Beritt. Aber gut, dass es dort keine Garderoben gibt. Also das war eine wirklich sehr, sehr schlagfertige, etwas unerwartete Reaktion. Der Wirkungstreffer hat gesessen. Im Fußballer-Jargon hätte man wahrscheinlich gesagt, getunnelt. Und für mich war es einmal mehr einfach ein Ausdruck dessen, bei wie vielen Menschen letztlich die Manieren heute gestorben sind. Und eine Garderobe ist wirklich manchmal ein Abbild der unterschiedlichsten Verhaltensweisen und man kann die Menschen, die hinter diesem Tresen stehen, gar nicht liebevoll und nett genug behandeln, weil das ist, im Grunde ist das immer das, wie man sich in diesem Leben zu verhalten hat. Also, eine etwas längere Geschichte, aber eine, die das viele stimmt. Facetten getragen
und
hat.
Und heute haben wir ja ein schwieriges Thema, Tod und Sterben. Auch die Frage, gibt es nach deiner oder meiner Überzeugung oder nach der Überzeugung anderer ein Leben nach dem Tod? Das Schwierige an dem Thema ist, es gibt Menschen, die zu häufig über den Tod nachdenken und es gibt Menschen, die zu selten darüber nachdenken. Das heißt, wenn man zu häufig darüber nachdenkt, ist man davon geprägt, wird depressiv, hat kaum gute Laune etc. Und wenn man zu selten darüber nachdenkt, nimmt man zu wenig Rücksicht darauf, dass das Leben endlich ist. Das heißt, dass man Dinge verschiebt und immer weiter verschiebt und dann ist es eines Tages zu spät. Und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was die richtige Mischung ist. Ich denke selten an den Tod, aber nie wäre falsch. Wie ist das bei dir?
Ich hatte unterschiedliche Phasen im Leben. Ich habe als Kind und Jugendlicher erstaunlicherweise viel über den Tod nachgedacht. Das lag aber auch daran, dass ich einige Male mit dem Tod konfrontiert war. Rückblickend würde ich sagen, es waren nicht die schlechtesten Erfahrungen. Ich hatte allerdings, also es ist jemanden beim Sterben zu begleiten oder zu sehen, ist nie eine schöne Erfahrung. Aber es war wichtig, als Kind begreifen zu lernen, was der Tod eigentlich bedeutet. Viele Eltern scheuen sich ja davor, den Kindern das überhaupt in irgendeiner Form nahezubringen. Und dann geschieht es plötzlich. Dann stirbt ein Elternteil oder Großeltern. Und es kann ein Trauma auslösen, weil man es überhaupt nicht einordnen kann. Und ich habe mich in dieser Zeit aufgehoben gefühlt bei den Menschen, die mir nahe waren. Auf der anderen Seite habe ich mich vielleicht ein bisschen zu viel auch damit beschäftigt, weil ich Angst hatte vor dem Tod, als Jugendlicher bereits. Und das muss man ja zwingend auch nicht in dieser Form dann haben. Dann gab es eine längere Phase, wo ich es einfach komplett negiert habe und mich sicher zu wenig damit befasst habe und das, was du gerade angesprochen hast, ausgeblendet, nämlich, dass man sich schon sehr früh auch darum kümmern sollte, was passiert eigentlich, wenn es mich morgen erwischt, wenn der Blumentopf dann wirklich runtersaust oder in irgendeiner anderen Form man das Zeitliche segnet. Es geht gar nicht nur nicht alleine darum, werden wir noch drüber sprechen, ist man selbst darauf vorbereitet, auf das Sterben und auf den Tod selber sich vorzubereiten, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber bereitet man so viel vor, dass es nicht zum absoluten Desaster für die Angehörigen wird? Und das hat dann eine Phase ausgelöst, wo ich mich auch wieder etwas mehr damit beschäftigt habe und hoffe, zumindest so viele Regelungen geschaffen haben, habe, dass man jetzt in einem Alter, wo man ja immer damit rechnen muss, dass man da zumindest nicht ein Trümmerfeld hinterlässt, wie es gelegentlich in meiner Familie auch passiert ist, weil einfach eine vollkommene Negierung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also hast du das, bist du in der Hinsicht geregelt oder ist es einfach ein ständiges Nachjustieren?
Wie machst du das? Als Kind habe ich das erlebt, was du geschildert hast. Und zwar starb ein Junge in meiner Klasse, in der dritten Klasse. Dann starb ein Junge in meiner Klasse, in der vierten Klasse. Und zwar immer im Dezember, sodass wir alle sicher waren, bis im nächsten Jahr, oder es war in der zweiten Klasse oder in der dritten, das weiß ich nicht mehr genau, sodass wir alle sicher waren, stimmt schon, was ich gesagt habe, sodass wir alle sicher waren, also dritte und vierte Klasse, dass im nächsten Jahr wieder einer im Dezember stirbt. Wir wussten nur nicht, wer. Und das heißt,
so ein bisschen wie im Krabat von Ottfried Preußler,
nicht? Es war eine feste Regel. Ja. Aber dann fiel es aus und dann wussten wir, dass das doch ein Zufall war. Aber wenn Kinder sterben, das ist furchtbar. Den Schrei der Mutter höre ich heute noch bei der Beerdigung. Und es war trotzdem richtig, dass wir mit zur Beerdigung gegangen sind, um in irgendeiner Form Abschied zu nehmen. Ganz kleine Kinder muss man nicht mitnehmen. Aber die etwas Älteren, denen man das schon erklären kann, die muss man heranführen an die Tatsache. Und dann kam ein Mädchen in meiner Straße um und da sagte meine Mutter den schönen, einfachen, schlichten, aber im wahren Satz, beim Sterben muss die Reihenfolge stimmen. Kinder haben ihre Eltern zu beerdigen, nicht Eltern ihre Kinder. Und das stimmt. Und wenn das durcheinander gerät in einer Familie, ist das immer die blanke Katastrophe. Und die Religion, alle, haben ja immer versucht, einen Umgang genau mit dieser Frage zu finden, während, das muss ich zugeben, die materielle Philosophie darauf nie eine Antwort gefunden hat. Sondern da ist es eben einfach so, man stirbt und ist weg. Punkt. Der Körper geht ja, dann da irgendwie in Natur über, die Seele ist futsch. Und deshalb verstehe ich, dass viele nach einer anderen Antwort suchen, weil diese Antwort ja nicht so wahnsinnig angenehm ist.
Ich bin sehr nahe da an deinen Gedanken, wobei kann die Frage so rum stellen, glauben die Menschen, wenn man jetzt auf die Religionen abzielen wollte, glauben die Menschen, weil sie den Tod fürchten, oder fürchten die Menschen den Tod, weil sie glauben? Das beides hat so seinen eigenen Zirkel, wenn man so will. Die Religionen geben ja auch durchaus, sagen wir manchmal parallele, aber sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Das Christentum, das ist jetzt die Religion, die mir am nächsten ist, weil es einfach, ich bin im Christentum groß geworden, wird der Tod oft als ein Übergang dann in ein ewiges Leben betrachtet und dann mit den manchmal sehr erstaunlichen Bildern, aber die für viele Trost oder eben die entsprechende Furcht bedeuteten, wenn man vom Himmel oder der Bestrafung in der Hölle gesprochen hatte. Und im Islam gibt es Ähnlichkeiten, da glaubt man an ein Jenseits, in dem die Seelen entweder ins Paradies oder in die Hölle gehen, was dann jeweils auf den Taten und ihrem Glauben im Diesseits beruht, desjenigen, der diese Erde verlässt. Also auch ein jüngstes Gericht gibt es in dem Glauben. Im Judentum gibt es sehr unterschiedliche Prägungen. Einige glauben an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod, andere legen sehr den Fokus auf das Diesseits. Im Hinduismus, da glaubt man an den Zyklus der Wiedergeburt, nicht? Also das ist, und auch das ist ja eine ganz spannende Religion in der Hinsicht. Also Tod eher als Übergang zu einer neuen Existenz, die durch das sogenannte Karma beeinflusst wird. Und im Buddhismus, jetzt haben wir mal so ein paar aufgezeigt, wird der Tod als Teil eines Zyklus von Geburt und Wiedergeburt auch betrachtet. Und das Ziel ist es, diesen Zyklus zu durchbrechen und dieses Nirvana zu erreichen, von dem wir beide, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt sind. Du hast die Philosophie benannt, die, sagen wir mal, ich glaube, es gibt schon Philosophien, oder gewisse philosophische Ansätze, die jetzt nicht nur die Endgültigkeit des Todes benennen, also jetzt im sogenannten Transzendenten, also Transzendentalismus, da wird der Tod schon als der Teil eines größeren Zyklus, eines kosmischen Zykluses betrachtet, in dem die individuelle Existenz dann aufgeht und der Tod wird eher als Übergang zu einer höheren spirituellen Realität betrachtet. Anders ist es im Existenzialismus, anders ist es im Utilitarismus, der mit allen Auswüchsen, auch im Schlechten, die es da geben kann. Die Stoiker sind etwas anders aufgestellt gewesen. Und dann gibt es natürlich noch den Hedonismus. Und ich bin jetzt mal einfach sehr, sehr neugierig, wo du dich am ehesten siehst. Also die Hedonisten argumentieren, dass der Tod die Endgültigkeit aller Erfahrungen und Genüsse markieren würde. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn ich dich richtig einschätze, und jetzt kenne ich dich auch lang genug, fühlst du dich am ehesten bei den Hedonisten aufgehoben, oder?
Ich bin schon ein Anhänger der materialistischen Philosophie, also von Karl Marx und Friedrich Engels und anderen natürlich. Hegel habe ich auch sehr bewundert immer. Aber die materialistische Philosophie geht eben letztlich davon aus, dass Materie alles ist, was außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existiert. Und das Bewusstsein, das konkrete Bewusstsein eines Menschen verschwindet eben mit seinem Tod. Der Körper bleibt ja noch, aber der wandelt sich dann in der Natur wieder um. Es sei denn, du lässt dich verbrennen, dann wirst du Asche. Aber die Asche kann ja auch wieder eine Rolle in der Natur spielen. Das ist keine schöne Theorie. Es ist auch nicht so, dass das Spaß macht, so darüber zu denken. Allerdings, wenn ich jetzt mir eine Religion griffe, käme Folgendes heraus. Also zum Beispiel eine Wiedergeburt als Tier ist ja auch schwer. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht erinnert. Wenn man sich nicht erinnert, dann hat es ja eigentlich auch nicht wirklich einen bestimmten Wert. Außerdem, ich meine, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, aber stell dir mal vor, ich käme das nächste Mal als Giraffe zur Welt. Ich käme ja schon mit der Länge gar nicht zurecht. Also, und als Mensch finde ich auch schwierig. Stell dir mal vor, ich wäre plötzlich so geboren wie du und habe dein Leben. Du wirst geboren wie ich und hättest mein Leben. Das bringt uns ja völlig durcheinander, wenn man denn doch noch...
Wir würden wahrscheinlich einen Podcast gemeinsam produzieren, unter umgekehrten Vorzeichen.
Aber ich will ja bloß sagen, ein bisschen, finde ich, muss man sich ein kleines bisschen auch darüber lustig machen. Nicht, wenn es konkret passiert mit einem konkreten Menschen, aber so generell. Weil wenn man das gar nicht kann, dann kriegt man wirklich leicht depressive Züge. Denn ich verstehe alle Gläubigen, ich verstehe auch die, die Philosophien also nacheifern, die einem irgendwas Schönes bescheren, auch nach dem Tod. Aber wenn man es nicht glauben kann, dann ist es wichtig, auch nicht zu häufig darüber nachzudenken, sondern nur selten. Nur so ein paar Dinge, die muss man eben vorher geregelt haben. Ich fange mal mit etwas ganz Einfachem an, wenn das ein bisschen schwierig ist mit den Familienverhältnissen, ein Testament. Viele sagen sich, ja, mache ich ja, kann ich ja nächstes Jahr noch machen. Und plötzlich ist es da und dann gibt es kein Testament und dann gibt es einen Streit unter den gesetzlichen Erben, weil man es nicht geregelt hat. Das ist viel besser, wenn man es regelt. Und man kann ja ein Testament erneuern, wenn man dann plötzlich enttäuscht ist von denen, die man da im Testament bedacht hat. Also es gibt so ein paar Sachen, die man rechtzeitig machen sollte. Ich selbst, ich weiß nicht, zum Beispiel meine Familie, das sind keine Grabgänger. Ich auch nicht. Ich bin ganz selten am Grab meiner Mutter oder meines Vaters. Deshalb habe ich für mich entschieden, mehr. Weil ich doch meine Kinder kenne, die gehen auch nicht ans Grab. Die werden so über mich reden und an mich denken, das schon. Aber dann will ich nicht so ein verstaubtes Grab haben. Und mehr finde ich ganz schön. Und dann als Urne, ich bestehe bloß darauf, dass die aufgemacht wird, die Urne, und die Asche ausgeschüttet wird und hoffe auf eine Windböe. Und wenn die dann
oft auch eine Windböe
alle meine Asche ins Gesicht
eine Möwe,
bekommen,
die sich leicht,
weißt du, dann müssen sie wenigstens lachen.
Ja.
Und das ist dann doch ein netterer Abschied. Aber
hoffentlich lachen sie nicht mit offenem Mund, weil das wäre
doof. Aber weißt du, trotzdem, ich verstehe auch Menschen, die gerne eine Grabstelle haben wollen. Ich verstehe auch Ehepartnerinnen und Ehepartner, die das brauchen, um dorthin zu gehen, um also Blumen zu pflanzen, um daran zu denken. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Aber wenn man in so einer Familie aufgewachsen ist wie ich, wo man weiß, dass dieser Gang dorthin so gut wie nie stattfindet, dann sollte man eben eine Form finden, wo er auch nicht stattfinden muss.
Ich habe das gleiche Verständnis für diejenigen, die sich wirklich auch liebevoll um eine solche Grabstätte kümmern und für die das immer wieder eine Heimkehr zu einem geliebten Menschen ist. Wir haben in der Familie eine sehr dunkle, sehr gespenstische Familiengruft, in die einen nicht wirklich viel hineinzieht und auf die ich auch relativ wenig Lust aus heutiger Sicht habe. Später ist es mir dann natürlich wurscht, ob ich Lust darauf habe oder nicht. Ich bin trotzdem nochmal interessiert daran, weil du gesagt hattest, was für dich der Moment des Todes letztlich bedeutet und du danach ja eigentlich, ja, wie wir alle, keine Vorstellung haben. Hast du irgendeine Hoffnung für danach? Ist es dir eigentlich gleichgültig? Ist es das Erwarten einer gewissen Dunkelheit? Oder ist es einfach ein Gedanke, den du so weit wie möglich von dir wegschiebst? Gibt es so ein Element der Hoffnung, dass da was ist? Weil gut, als Giraffe würde ich dich jetzt auch ungern sehen. Ich würde mich auch wahrscheinlich nicht als Rehpinscher und als Regenwurm gerne wiedergeboren sehen.
Dann schon lieber
aber
als Giraffe.
Es gibt schon für mich einfach aus der Kraft der Seele heraus etwas, wo ich sage, da ist was Transzendentales. Das habe ich tatsächlich mal wieder ausgesprochen.
Das eigentlich Interessante ist ja das Bewusstsein. Was aus dem Körper wird, ist ja nachgewiesen, naturwissenschaftlich. Mhm. Die Frage ist eben, wir sterben und sind die ganze Gedankenwelt, ist die weg. Weg ist deshalb interessant, weil ja auch wieder die Materialisten sagen, also alles wandelt sich um. Es gibt nie ein Weg. Selbst wenn du was verbrennst, dann wird daraus eben Gas und Asche und alles Mögliche. Also immer entsteht etwas Neues, etwas anderes. Nur das Bewusstsein, das eines einzelnen Menschen, das soll vollständig verschwinden. Da mache ich mal ein Fragezeichen. Und jetzt will ich dir von etwas erzählen, was ich wirklich erlebt habe. Als ich 70 Jahre alt wurde, es ist inzwischen auch 6 Jahre her, gab es überhaupt keinen Schnee in Berlin. Also weder Weihnachten noch im Januar. Gar nichts. Und an dem Morgen, an dem ich 70 wurde, schaue ich aus dem Fenster, alles voller Schnee. Nach der Stunde war der Schnee wieder weg und kam auch nicht wieder. Weißt du, dass ich da das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, als ob mich jemand grüßt? Das ist wahrscheinlich Quatsch, verstehst du? Aber das war ein erhabener Moment für mich. Ich habe deshalb nicht meine Auffassung geändert. Trotzdem fand ich das sind so kleine Momente, wo du dich wirklich fragst. Dann habe ich eine Lehre in meinem Leben gemerkt. Jeden Fehler, den ich begehe, finde ich immer eine Lösung. Sehr angenehm. Wenn ich ihn zweimal begehe, habe ich beim zweiten Mal keine Chance. Das ist so, als ob wieder eine Regel aufgestellt ist, Gysi, einmal darfst du den Fehler begehen, aber nicht zweimal. Beim zweiten Mal kommt dann die Strafe in vollem Umfang. Das finde ich auch ganz interessant. Ob das nun wirklich eine Regel ist oder ich mir das nur einbilde, das weiß ich nicht. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, worin geht deine ganze Gefühlswelt und deine Gedankenwelt. Ist die einfach weg, für immer weg. Und das können sich Menschen so schlecht vorstellen. Und dann stehe ich aber wieder zwischen Baum und Borke. Also eigentlich möchte ich ja, wenn schon, lieber in den Himmel natürlich und nicht in die Hölle. Auf der anderen Seite trifft man in der Hölle natürlich die interessanteren Leute. Ja,
also, das sind die lustigeren Menschen da unten. Und ich meine, da darf man Sachen machen, die ja irgendwie auch noch Spaß machen. Ich meine, auf einer Wolke sitzen und zu so jubilieren, wie damals der Engel Aloysius in der bayerischen Mythologie, das will, glaube ich, von uns beiden keiner. Für mich, wenn ich darüber nachdenke, was wäre eigentlich mein Paradies, sind schon so ein paar Elemente dabei, die Hieronymus Bosch eher in der Hölle angesiedelt hat. Also, muss man platt so sagen, ich würde wahnsinnig gerne so viel Gummibärchen essen, damit
oder
ich nie fest werde. Das würde man wahrscheinlich in der Hölle dann auch.
Wir wären Wechsler. Wir sind immer ein paar Wochen im Paradies und dann wieder ein paar Wochen in der Hölle. Und wir müssen nur darauf achten, dass wir uns,
und begegnen dass wir uns auf
gegenseitig
der
begegnen, um auszutauschen unsere Erfahrungen.
Wir müssen mal nur schauen, wenn da nur eine Leiter ist, wie wir das dann handhaben, wenn wir uns auf der Mitte der Leiter treffen. Das wird ein interessantes aneinander vorbeiwursteln werden. Oder wir marschieren einfach gleichzeitig rauf und runter, ein bisschen Spaß und können dann jeweils den Podcast entweder oben oder unten aufnehmen. Hast du denn?
Aber ich will mich gar nicht darüber lustig machen. Ich glaube, dass Menschen sich sehr ernsthaft damit beschäftigen, wie ich am Anfang gesagt habe, manche zu viel, andere zu wenig. Aber man muss von der Endlichkeit wissen. Und die Endlichkeit, das will ich jetzt mal sagen, macht ja auch Sinn. Sonst würde es keine neuen Menschen geben. Stellt euch mal vor, die wären alle geblieben. Auch die ganz schlimmen. Ja, weiß ich, wie Hitler und so weiter. Und würden nie die Erde verlassen. Dann sind wir irgendwann voll. Dann kann es keine neuen Menschen geben. Das heißt, die Endlichkeit macht ja auch Sinn, indem immer eine Generation neu entsteht und eine Generation so Schritt für Schritt halt das Leben verlässt.
Ja, es gibt ja viele, die unfassbar viel Geld ausgeben, um in die, das nennt man jetzt Longevity, um in die Lebensverlängerung hineinzugehen, immer mit der Zielsetzung, man könnte den Tod überlisten. Es ist jetzt auch nichts ganz Neues, das gibt es in der Literatur seit Jahrtausenden. Immer diesen Drang des ewigen Lebens, vom Jungwohnen, all diese Bilder, die damit zusammenhängen. Natürlich aus dieser Erkenntnis heraus, aus der Furcht heraus, das, was du vorhin genannt hast, das Bewusstsein nicht mehr in der Form kontrollieren zu können, nicht mehr zu haben, aber auch irgendwie daran zu glauben, es kann nicht komplett weg sein. Und das ist auch etwas, was mich trägt. Ich ringe immer wieder mit den Lehren der Kirche, die ich manchmal erstaunlich platt finde. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch sehr tiefgehende Exegesen, die einem dann auch wieder Trost geben können in gewissen Bereichen. Wann bist du denn, du bist dem Tod begegnet, hast du gesagt, schon sehr früh mit Kindern. Wann hast du zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen und was hat das mit dir gemacht? Ich sag dir ganz kurz, was es bei mir ausgelöst hatte. Ich war früh, das war auch in meiner Jugend. Damals hatten wir als Familie meine Urgroßmutter begleitet gehabt, die lange schon sterben wollte, aber nicht sterben konnte und die, wo die Familie einfach sich immer abgewechselt hat an ihrem Sterbebett, und irgendwann starb sie dann und für mich war das ein Moment, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Aber gleichzeitig, und das ist ja etwas, was viele andere auch erleben, beginnt man zu begreifen, dass der Mensch, der dann dort liegt, eine Hülle wird. Und es war schon ein Moment da, wo ich diese Kraft einer noch bestehenden Seele oder einer gewissen Energie gespürt habe. Und ich hatte keine Angst vor dem toten Menschen, den ich sah. Also das war etwas, was bei mir nichts Negatives ausgelöst hat. Später hat mir das dann auch sehr geholfen, weil es nicht nur einmal vorkam, dass ich Menschen in den Tod begleiten, manchmal sage ich bewusst durfte, weil es auch oftmals sehr, sehr schöne Momente bei aller Traurigkeit in sich getragen hat. Also es hat mich nicht traumatisiert, sondern es hat mir ein anderes, neues Verständnis gegeben. Wie war das bei dir?
Also als Kind, oder war ich schon jugendlich, den ersten Tod, die beiden Kinder habe ich ja nicht tot gesehen. War mein Nachbar, das war Professor Dr. Kockerlis, das war der erste Gesundheitsminister in der Volksregierung, die in Griechenland nach 1945 gebildet wurde und der nach dem Militärputsch dann flüchten musste und der flüchtete in die DDR und lebte als Nachbar von uns. Und der starb. Und da ist der Sarg offen, was ich ja nicht kannte, weil das ja bei uns nicht üblich ist. Und da habe ich ihn gesehen und habe ihn erkannt, aber das Gefühl gehabt, es ist so kein Leben mehr in ihm. Also was du als Hülle bezeichnest. Das hat mich schon in gewisser Hinsicht mitgenommen. Später war es natürlich anders. Dann habe ich ja auch Angehörige verloren, die ich dann also oder andere auch tot gesehen habe. Und das Interessante ist immer, es ist ein Körper, der bleibt. Es ist nicht mehr der, der es vorher war, weil er nicht in dem Sinne lebendig ist, keine Emotion, kein Bewusstsein ausgestrahlt wird. Und dann entsteht immer die Frage, ja, wo ist das geblieben, das Bewusstsein und die Gefühlswelt? Im Nichts? Oder wie soll man sich das erklären? Also solche Situationen kenne ich, aber man muss immer sehen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Tod. Und das eine ist für den oder diejenige, die oder der stirbt, die bessere Variante. Das andere ist für die Angehörigen, die Freundinnen und Freunde die bessere Variante. Und zwar, wenn du so allmählich stirbst, wie deine Urgroßmutter. Also man geht schon ans Sterbebett und sie ist krank. Das kann für die betroffene Person eine elende Quälerei sein. Aber für die Angehörigen ist es eine Vorbereitung darauf. Und dann gibt es den plötzlichen, den unerwarteten Tod. Ich meine jetzt gar nicht den vom Unfall, der ist ja noch schlimmer. Du fällst einfach um und bist tot. Aber das ist für die Freundinnen und Freunde und für die Angehörigen doppelt so schlimm, weil sie ja nicht auch vorbereitet waren. Aber für dich ist es relativ angenehm, weil du überhaupt keine Pflegezeit, keine Zeit erlebst, wo du dich quälst, wo dir alles schwerfällt, wo du so aufhörst, am Leben zu hängen und anfängst zu sagen, ja, jetzt muss ich irgendwann mal sterben, etc. Und dann habe ich noch eine Sache festgestellt, die ich auch spannend finde. Du kannst, wenn du in einem bestimmten Alter bist, den Zeitpunkt deines Todes mitbestimmen. Und zwar meine ich jetzt nicht durch Sterbehilfe, sondern einfach mitbestimmen. Bei der Schätzi, also das war unser Kindermädchen, unsere Haushälterin, und da rief mich meine Schwester an und sagte, mittwochs, und sagte, Schätzi stirbt, du musst zurückkommen. Nun gab es aber keinen Rückflug. Ich habe gesagt, ich komme erst Freitag. Geh bitte zu Schätzi und sage ihr, sie hat zu warten, bis ich komme. Ich komme direkt vom Flughafen zu ihr und sie hat gewartet. Und wir haben uns noch gesehen und getroffen, am nächsten Morgen war sie tot. Das heißt, da habe ich so gespürt, dass ihr Wille war, ich warte noch, bis Gregor kommt und dann lässt der Wille nach und dann stirbt man auch. Also das gibt es psychologisch auch. Du kannst das nicht ewig hinauszögern.
Diese Fälle gibt es immer wieder.
Aber du kannst es schon beeinflussen.
Oder umgekehrt, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder der Partner stirbt, dass dann ein gesunder anderer Partner doch sehr kurz darauf krank dann wird. Auch krank wird und stirbt. Auf der anderen Seite ist dieses Bestimmen, also ich habe vorher von meiner Urgroßmutter gesprochen, die wollte sterben. Und die wollte dann irgendwann auch möglichst schnell sterben. Und da gibt es diesen Satz von Lord Byron, der gesagt hat, wer den Tod ersehnt, der wird vom Tod vergessen. Und das ist ihr immens schwer gefallen. Es hat sich eben so wahnsinnig lange gezogen und das Ganze bei absolut klarem Bewusstsein. Also die war nicht dement oder irgendetwas und das war schon ein schwieriges, es war ein schwieriges, schwieriges Unterfangen.
Ich kannte aber auch eine sehr lebendige ältere Frau, die sagte zu mir, der liebe Gott hat mich vergessen, ich sterbe einfach nicht. Aber die fand das nur witzig, aber irgendwann ist sie dann doch gestorben, ja.
Also wir sprechen mit einer wunderbaren Offenheit über ein Thema, das mit der sich viele Menschen, zumal in unserem Lande, weiterhin sehr, sehr schwer tun. vergleiche das auch manchmal kulturell. Also wir haben in Deutschland ist der Tod oft ein echtes Tabuthema, nicht wahr? Also das ist, wenn ich, es gibt Kulturen wie jetzt Mexiko, jetzt bin ich gerade in den USA nicht so allzu weit weg von der mexikanischen Grenze, richtig, da feiert man einmal im Jahr Dia de los Muertos, also einen Tag der Toten, wo mit Masken und Verkleidungen auch gefeiert, richtig, wird. Es gibt übrigens da einen ganz wunderbaren Zeichentrickfilm von vor ein paar Jahren, der gerade auf ein ganz junges, auf ein kindliches Publikum abgestimmt ist, aber für alle Generationen gilt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Disney oder Pixar war oder irgend so etwas. Aber der so gut, so klug, so schön, so witzig gemacht ist in einer Weise, dass der Umgang mit dem Tod fast was Spielerisches wieder bekommt. Dann gibt's ganz absurde Kulturen, nicht wie in Madagaskar. Da gibt's, das musste ich auch erst lernen, den Brauch der sogenannten Leichenwende. Da wird's bei uns ja die Leute schütteln. Da werden die Leichen aus der Familiengruft gehoben und neu eingekleidet einmal im Jahr. Und oder zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt. Also das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gerne machen. Aber es sind ganz andere Umgangsformen.
Das liegt immer daran.
Und es zeigt sich, letzter Punkt vielleicht noch dazu, wenn ich das sagen darf, oftmals auch, wie man kondoliert, also wie man Menschen wie man mit ihnen die Trauer teilt. Das ist in Deutschland oft sehr verdruckst. Also da gibt's dann die Karte mit herzliches Beileid und dann wird dann oft drinnen nur das herzliche Beileid wiederholt. Man merkt, wie schwer sich die Menschen tun, sich zu öffnen, den Tod zu begleiten und sich gegenüber anderen öffnen in dieser Begleitung. Da tun sich die Amerikaner sehr viel leichter. Da wird ganz tief und sehr emotional und sehr liebevoll geschrieben. Eine ganz andere Kultur in der Hinsicht. Wie ist da dein Eindruck?
Nein, ich will sagen, dass Religion und Kulturen, die glauben, dass der Mensch durch den Tod befreit wird und in ein besseres Dasein gerät, die feiern. Vielleicht ist das eine klügere Variante. Aber das Christentum sieht das so nicht und die meisten anderen Religionen auch nicht. Aber die gibt es eben. Und möglicherweise sind die Menschen dort glücklicher, weil sie die Hoffnung haben, dass es ihnen nach dem Tod besser geht als vorher. Dann kannst du auch ein anstrengendes Leben leichter überwinden. Das hat wieder einen Nachteil, dass sie weniger um die Befreiung kämpfen, weil sie ja davon ausgehen, dass sie die Befreiung sowieso nach dem Tod erleben. Das macht dann auch Sinn, wenn du undemokratische Herrschaftsstrukturen erhalten willst, wenn die Menschen so herangehen. Da würde ich die wieder immer versuchen aufzuklären, dass sie doch schon für ihre Freiheit in diesem Leben kämpfen müssen, unabhängig davon, was sie nach dem Tod erwartet. Das ist eben auch interessant, dass es immer Regeln gibt, die irgendwie nutzen. Nur es gibt wieder eine Beruhigung. Auch der reichste Mensch, der mächtigste Mensch, er stirbt genauso wie der einfache Mensch, wie der arme Mensch. Vielleicht ein bisschen später, das kann schon sein, aber er stirbt. Und das macht uns wieder so irgendwie gleich. Zumal ja auch die Geburt so sehr ähnlich ist. Und dann erst beginnen immer die großen Unterschiede.
So ist es. Und heute mal ein anderes Thema. Wir wollen das ja immer wieder einfließen lassen, dass wir uns jetzt nicht nur über die großen politischen Linien unterhalten, sondern über das, was das Leben und das Nicht-mehr-Leben wie mit dem heutigen Thema eben auch ausmacht. Und ich glaube, das Begreifen dessen ist etwas, was wahrscheinlich auch im Diskurs in der Gesellschaft nur gut tun kann, dass man das immer wieder zulässt. Einer der wenigen Höhepunkte, ich sage jetzt bewusst einer der wenigen Höhepunkte in unserer heutigen parlamentarischen Kultur, die ja in den letzten Jahren schon auch sehr gelitten hat, waren die Debatten und die Diskussionen, Gregor, wo es beispielsweise darum ging, über Sterbehilfe zu diskutieren. Und weil da der Fraktionszwang aufgehoben war und wo wirklich tiefgehend und mit Substanz und mit Emotionen, aber nie verächtlich gesprochen wurde. Und das ist eigentlich, das wäre so wünschenswert, wenn das mit anderen
ich
Themen
auch ging.
Ich hatte
einen guten Freund, der hatte eine seltene Krankheit. Und zwar wurde alles steif. Also er konnte zum Schluss keinen Finger, keinen Zeh mehr bewegen, nichts. Nur noch sein Gesicht. Das heißt, er musste gefüttert werden, getränkt werden, konnte nicht allein auf Toilette gehen. Nichts konnte er. Und der wollte sterben. Und das hat mich davon überzeugt, dass es für bestimmte Fälle doch eine gewisse Sterbehilfe geben muss. Und er bekam vom Arzt ein Medikament, wo er 48 Stunden schlief, hervorragend träumte und nicht wieder aufwachte. Und die Frage für den Arzt war, ist das noch erlaubt oder nicht? Unser Recht ist diesbezüglich nicht eindeutig, sondern eher unklar. Und das finde ich nun wieder nicht gut. Es muss eigentlich klar sein, wann es erlaubt ist, wann es nicht erlaubt ist. Das ist aber schwer zu regeln. Ich kenne die Debatten Und das war das auch interessant bei der Debatte. Es gab mehrere Gesetzentwürfe, kein einziger ist durchgekommen. Keiner. Das heißt, der Bundestag ging auseinander und hatte nichts geregelt. Obwohl die Debatte gut war, ist das auch wieder nicht gut. Weil irgendwelche Regeln brauchen diejenigen, die damit zu tun haben. Sie müssen ja wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und dann bin ich übrigens zum Bundes...
Also hast du meine Argumentation jetzt gut ausgehebelt jetzt, weil das, was ich gerade gelobt habe, dann eben oft an die Grenzen des Faktischen stößt.
Und dann bin ich immer zum Bundesgesundheitsminister gegangen, weil dieser, mein Freund, bekam ein Medikament, das bekam man schon vor 40 Jahren. Weil bei seltenen Krankheiten forscht die Pharmaindustrie nicht, weil man daran ja nicht verdienen kann. Und da habe ich zu ihm gesagt, immer wenn er Forschungsmittel zur Verfügung stellt, muss er darauf bestehen, dass vertraglich vereinbart und auch kontrolliert wird, dass ein bestimmter Prozentsatz zur Erforschung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten ausgegeben wird, damit auch den Leuten besser geholfen werden kann, als das gegenwärtig der Fall ist. Also es ist schlimm. Und ich habe mal den Verein getroffen, das sind sogar sehr wohlhabende Leute, die leiden darunter, dass bei seltenen Krankheiten so gut wie nicht geforscht wird. Nun gibt es dann wieder Initiativen von bestimmten Ärzten an der Charité und so weiter, die forschen dann doch, aber viel zu selten. Da muss immer die Politik eingreifen. Wenn es der Markt nicht hergibt, dann musst du politisch eingreifen und sagen, gut, ihr kriegt Geld zur Forschung, aber den Anteil nachweisbar müsst ihr ausgeben für die Erforschung von Ursachen, aber auch von Medikamenten gegen seltene Krankheiten. Finde ich.
Finde ich auch. Und wir finden beide, dass wir jetzt langsam auf die Uhr schauen müssen, weil die Zeit unseres Podcastes sich dem Ende neigt. Und das, was bei uns zuerst gestorben ist, um in der Diktion zu bleiben, lieber Gregor, ist unser Gedächtnis. Weil wir auf dieser Basis versuchen, den Zuhörerinnen und Zuhörern unsere Adresse wiederzugeben, mit der sie uns schreiben können. Und jetzt bin ich heute so weit weg, habe nicht den schlauen Zettel vor mir liegen, den du hast.
Und also die Anschrift ist ganz einfach. Das ist ggg@openminds.media. Ich wiederhole, ggg@openminds.media. Allerdings habe ich wirklich einen Zettel vor mir.
Mein Mund steht offen vor Bewunderung.
Und Sie können uns aber auch unmittelbar, also live erleben, bei einer Diskussion, bei Gesprächen. Wir machen das in nächster Zeit dreimal. Einmal am 28. Juni im Admiralspalast in Berlin, dann am 5. Juli im Burgtheater in Dienstlaken.
Nee.
Quatsch, nochmal, Entschuldigung, am 5. Juli im Theater am EGI in Hannover und am 4. September in Dienstlaken im Burgtheater. Also nochmal, 28. Juni Admiralspalast Berlin, 5. Juli Theater am EGI Hannover und 4. September Burgtheater in Dienstlaken.
Und die Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und nicht unter der Adresse, die Gregor heute wirklich revolutionär schnell als E-Mail-Adresse Ihnen kundgetan hat. Und den Link zu den Ticketshops gibt es außerdem in den Shownotes.
Ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, aber das macht ja nichts. Alles Gute.
Aber wir wissen, dass wir nächste Woche wieder mit Ihnen sprechen werden und wir gemeinsam und hoffen auf Ihre Treue. Alles Gute und auf Wiederhören.
Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.